Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Bisacast Nummer 21 mittlerweile. Ich glaub es kaum. Und ja, ich habe Bastis Einleitung gestohlen. Ich darf das, ich heiße auch Sebastian. Und wer sich wundert, wo der Intro-Gag geblieben ist dieses Mal, dem sei gesagt, dass der komplette Bisacast vom Thema dieses Casts überhaupt keine Ahnung hat. Gell, Cassie?
Gell, Schwammi.
Und deswegen haben wir uns gedacht, falls wir irgendwie einen Intro-Gag gemacht hätten und mit Informationen, die vielleicht irgendwie nicht so ganz akkurat gewesen wären, haben wir gesagt, na, lassen wir die lieber gleich weg und geben zu, dass wir überhaupt nichts über das Thema wissen, weswegen wir uns auch einen, ich will gar nicht sagen Experte, weil das wäre ziemlich untertrieben, eingeladen haben, weil nämlich jemand, der ja, eine ziemliche Geschichte hat, was Pokémon angeht, nicht nur das Trading Card Game. Um das es heute gehen soll. Es ist nämlich aus dem Bisa-Board Imperator. Grüß Gott.
Hallo.
Und Cassie ist auch dabei, für die, die es nicht mitbekommen.
Okay, ja, dankeschön. ja, wollen wir direkt mit dem Thema anfangen oder wollen wir erstmal Imperator über Imperator löchern?
Ich denke, die meisten aus dem Bisa-Board kennen mich schon und ja, was soll man
sagen? Ich meinte jetzt eher das Pokémon. Nein.
Ja, genau.
Okay. Achso, also, welche Farbe hast du?
Ja, blau.
Das wäre jetzt so die Zeit gewesen, wo du so ein bisschen Werbung für dein Zeug machen kannst. Wer sich für das Sammelkartenspiel interessiert, der kann ja bei dir auch mal anfragen oder dein Zeug durchlesen. Ist ja so, nicht?
Ja, klar. Also, ich schreibe auch regelmäßig im Bisa-Board in dem Bereich Turnierberichte und so, ja.
Also, ich kann sagen, bisher hat uns nicht gebissen, ihr könnt ihn ruhig anschreiben. Bisher, also wenn nicht, dann Korrektur. Aber nun gut, wir haben uns das Thema TCG rausgepickt, was auf Deutsch oder auf Lang oder wie auch immer was heißt.
Ja, Trading Card Game, also Sammelkartenspiel.
Und ich glaube, das war schon das Ende von unserem Fachwissen.
Ja, das war alles, was wir wissen.
Nein, ich weiß noch, dass das Pokémon-Sammelkartenspiel ein Spiel für zwei Spieler ist.
Ja. Yay, und zwar mit Karten. Mit bunt bedruckten Karten.
Und die sind ganz teuer und erscheinen ganz häufig im ganz häufig, dass es ganz, ganz viele neue gibt, sodass man in der Grundschule auf dem Schulhof stand und sich immer gewundert hat, warum alle Leute alle anderen Karten hatten als man selbst. Und dann wollte man sich mehr kaufen, aber die waren so teuer und das ging nicht und dann hat man gewarnt. Okay.
Und Jahre später hat man dann den ganzen Karton voll für 1 Euro bekommen.
Genau. Nun gut. Und was ist es jetzt auch fachwissenschaftlich?
Wie fachwissenschaftlich?
Also es steckt ja was dahinter, nicht wahr? Also es ist ja.
Ich habe irgendwann mitbekommen, dass da mehr dahinter steckt als bunte Karten mit hübschen Bildern.
Und ja,
es ist ja nicht nur Sammeln.
Man spielt das auch. Und
es Leute, die das machen, ja.
Die neuen Karten haben natürlich auch immer neue Strategien, die dahinter stecken. Und man baut sich eben ein Deck mit 60 Karten. Tritt dann gegen den anderen an. Das Deck kann man komplett zusammenstellen aus allen Karten, die es gibt eigentlich, aber die meisten Turniere sind halt so, dass man nur die neueren Karten spielen darf. Einfach damit auch neuere Spieler eine Chance haben und das Format auch abwechslungsreicher wird, also dass nicht immer das gleiche gespielt wird.
Aber nicht etwa, damit man sich immer neue Karten kaufen muss. So.
Hm? Nein, das wäre ja marketingmäßig.
Das mag sein, dass das aus Sicht des Herstellers auch ein positiver Nebeneffekt ist, ja.
Okay.
Da gibt's natürlich keine Hintergedanken. Wir wollen das niemandem unterstellen hier.
Nein, bloß nicht. Geht doch nicht. Du sagtest 60 Karten, beliebig aus Reihenfolge. Gibt's denn irgendwas bei diesen 60 Karten zu beachten?
Ja, man hat halt Pokémon natürlich, die kämpfen. Und da muss man natürlich die Pokémon so spielen, dass die Entwicklungen auf die Basis-Pokémon gelegt werden. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach einen Turtok oder so hinlegen, sondern man muss halt vorher das Shigi hinlegen und das dann zu Shilock und zu Turtok entwickeln. Es gibt dann auch noch Karten wie Sonderbonbon, dass man eine Entwicklungsstufe überspringen kann oder so, aber man muss halt immer die Vorentwicklung haben. Aktuell ist es auch so, dass sehr viele Basis-Pokémon, also Pokémon gespielt werden, die keine Entwicklung haben, vor allem legendäre, weil die einfach sehr stark sind, ohne sich entwickeln zu müssen. Man hat natürlich Trainerkarten, die sind auch ganz wichtig. Da gibt es zum einen Unterstützerkarten, die darf man nur einmal pro Runde spielen. Die helfen dabei, meistens neue Karten zu ziehen. Und Trainerkarten, die haben halt besondere Effekte aufs Spiel. Ja, und es gibt noch Energien. Jedes Pokémon braucht Energiekarten, um seine Angriffe aufzuladen. Und stärkere Angriffe brauchen natürlich auch mehr Energiekarten.
Okay.
Das ist so das Grundprinzip.
Das ist auch, das ist auch das Wissen, was ich hatte über das Spiel, weil ich ja das den Game Boy Color Ableger gespielt habe, vom Pokémon Sammelkartenspiel. Ich habe da so ein bisschen Erfahrung, was das Spiel angeht, aber so richtig wirklich mit den haptischen Karten, mit den Karten zum Anfassen, habe ich relativ wenig gespielt. Es ist ja auch so, dass es zwischen den Spielen, also den Videospielen, Pokémon-Spielen an sich und dem Sammelkartenspiel gravierende Unterschiede gibt, was denn die Typen angeht, die Pokémon-Typen, genau, jetzt musste ich jetzt überlegen, was es ist. Und zwar gibt es einige Typen im Sammelkartenspiel ja gar nicht, beziehungsweise die fallen dann unter andere Typen. Ist ja so, nicht?
Ja, es ist so, dass im Sammelkartenspiel einige Typen zusammengefasst worden sind, weil jeder Typ braucht halt auch eine eigene Energiefarbe, jetzt mal Drachen ausgenommen. Und das wäre halt sonst viel zu viel. Also wenn es wirklich 17 Typen gäbe im Sammelkartenspiel, dann könnte man die Pokémon nicht so gut kombinieren, weil man dann auch so viele verschiedene Energien braucht.
Dann würden auch 60 Karten gar nicht reichen in einem Deck. Es sei denn, man spezialisiert sich jetzt auf ein oder zwei Typen.
Ich meine, ich hatte mal andere Gigas, das hat, glaube ich, 4 verschiedene gebraucht. Und ich habe mich immer gefragt, wie man ein Deck mit 4 verschiedenen Typen bauen möchte.
Das kann man machen. Es gibt Energien, die haben mehrere Farben, Spezialenergien. Man kann auch 4 verschiedene Basisenergien haben, wenn man entsprechend genug Unterstützerkarten hat, um die rauszusuchen oder zu ziehen.
Aber ist es nicht eher nachteilhaft, weil man noch verliert, wenn man keine Karten mehr im Deck hat? Nachteilhaft ist kein Wort.
Das muss man dann ablegen.
Also. Das passiert eher selten. Also es kann passieren, dass man keine Karten mehr im Deck hat, aber es ist halt sehr wichtig, schnell seine Karten ins Spiel zu bringen, schnell die Pokémon rauszubringen, sie mit Energien aufzuladen, die passenden Trainerkarten zu haben, und deswegen ist es auch sehr wichtig, immer Karten zu ziehen. Also das ist ein viel größerer Vorteil als Nachteil. Es passiert sehr selten, dass das Deck mal leer wird.
Also ich war vor 3 Jahren, glaube ich, zu Weihnachten hat Nintendo eine Aktion gestartet, wo man gegen Dosen irgendwie Karten bekommen hat und dann so ein Mini-Turnier aufgebaut hat, mit dem man so aus Karten, die man aus Booster gezogen hat, keine Ahnung, komisches Zeug. Und da habe ich 1 von 4 Spielen gewonnen, indem ich einfach darauf gewartet habe, bis der andere keine Karten mehr hatte. Deswegen dachte ich immer, das wäre eine gute Theorie.
Wurde das denn auch nach den normalen Regeln gespielt? Also mit 60 Deckkarten, 6
Nee, mit 30. Und es durften sich Pokémon in andere entwickeln, wenn sie vom gleichen Typ waren. Also zum Beispiel könnte sich ein Galoppern ein Fukano, weil man hat irgendwie damit angefangen, dass man 5 Booster hatte. Irgendwie.
Ja, das ist die Mutantenregel. Das wird durchaus auf einigen Pre-Release-Turnieren gespielt, so.
Oui.
Aber im normalen Spiel halt eigentlich nicht.
Also es war nichts Ernsthaftes in Anführungsstrichen.
Ja, man muss halt sich dieses Deck vor Ort aus diesen Karten bauen, die man so aus den Boostern gezogen hatte. Und
ja, das ist Sealed Deck beziehungsweise Limited Format. Das wird eben auf Pre-Releases gespielt, dass man da nicht seine eigenen Karten mitbringt, sondern einen Booster kriegt und daraus ein Deck baut. Da geht es nicht wirklich ums Gewinnen, sondern einfach darum, die Karten mal kennenzulernen, weil da ist auch ein sehr hoher Glücksfaktor dabei und da kann man nicht wirklich Preise fürs Gewinnen ausgeben.
Ja, mal eine ganz dumme Frage, wenn man jetzt sich die Karten aus diesen Boostern zusammenstellen soll, also sich ein Deck zusammenstellen soll, da ist kein Basis-Pokémon dabei, was ja eigentlich, man braucht ja 1.
Nee, ich habe das mittlerweile kapiert. Da gibt's 10 Karten. Früher waren es 7, mittlerweile sind es 10. Und
das
davon...
Wird nicht passieren.
Bitte?
Es wird nicht passieren, dass kein
Basis-Pokémon dabei ist. Genau, weil die so aufgebaut sind, dass da immer eine glitzernde dabei ist und eine, die funkelt. Und dann sind da noch immer eine Trainerkarte und immer eine zweite Entwicklung.
Nicht
und mindestens eine. Nein? Okay.
Also in jedem Booster sind Commons, Uncommons und Rares. Soweit ich das richtig weiß, 5 Commons, 3 Uncommons und eine Rare. Wobei die Rare auch eine Holo-Karte sein kann, wenn man Glück hat. Und noch eine Reverse-Foil heißen die, also Karten in einer alternativen Holo-Version, das kann irgendeine sein. Und die Commons sind fast alle Basis-Pokémon, von daher kann man nicht davon ausgehen, dass man keine zieht.
Ah, okay. Das ist jetzt auch das, wo du gerade gesagt hast, Common, Uncommon, Rare, für die ganz dummen, unten rechts in der Ecke von der Karte, ist so ein kleines Symbolchen. Das kann ein Punkt sein, eine Raute, ein Sternchen, das zeigt die
Oder
Seltenheit.
Oder ein bisschen Sternchen.
Genau, das zeigt die Seltenheit der Karte an, also ob die Karte jetzt häufiger vorkommt, das weiß ich auch noch. Das gibt's aber bei allen Sammelkarten.
Ja.
Ist auch bei anderen Sammelkartenspielen so.
Nur das sind dann halt andere Symbole.
Genau. Wo wir gerade schon dabei sind, wollen wir mal vielleicht so ein bisschen versuchen zu beschreiben, weil wir sind ja jetzt kein Podcast, wir sind jetzt ein Podcast, deswegen sieht man das jetzt nicht. Aber wie sieht denn so eine Karte eigentlich aus?
Sie ja.
ist richtig. So ein vielleicht mal so ein Überblick über die Karte, so ein Bauplan.
Man hat halt oben auf der Seite das Artwork, das Bild von dem Pokémon, was eigentlich bei jedem Sammelkartenspiel ist und was es halt auch so ein bisschen den optischen Eindruck gibt, dass man halt auch was Gescheites hat und nicht nur Text.
Ist ich denke, das
ist auch ganz wichtig.
Genau. Und dass die Karte auch noch was aussieht, nicht irgendwie nur...
Ja. Auf der unteren Seite sieht man halt die Effekte. Das sind bei Pokémon Attacken. Einige Pokémon haben auch eine Fähigkeit. Da steht dann halt drauf, wann die gilt. Manche kann man aktivieren, manche sind die ganze Zeit aktiv und die haben halt einen Einfluss aufs Spiel. Die Attacken kann man einsetzen, wenn entsprechend viele Energiekarten drangelegt sind. Wobei man sagen muss, es gibt farblose Attacken, die farblose Energie brauchen. Da kann man halt jeden Energietyp vernehmen. Und man hat oben links noch Informationen, ob es ein Basis-Pokémon ist und wenn nicht, aus was es sich entwickelt. Eingefleischte Pokémon-Fans werden das wissen. Aber damit man auch es in Regelform nochmal verankert hat, steht das halt nochmal drauf. Und ganz unten sieht man noch Schwäche, Resistenz und Rückzugskosten. Ja, Schwäche heißt, es macht doppelten Schaden. Resistenz heißt, es macht weniger Schaden, meistens 20 weniger bei den neuen Karten. Nicht wie im Videospiel, nur den halben. Und Rückzugskosten, da müssen wir noch erklären, es gibt immer ein Pokémon, das aktiv kämpft. Und es gibt eine Bank, wo andere Pokémon vorbereitet werden. Und quasi auf ihren Einsatz warten oder mit ihrer Fähigkeit helfen können oder so. Und Rückzug bedeutet halt, dass das Pokémon auf die Bank zurückgeht und ein anderes nach vorne. Dazu muss man halt Energie bezahlen und die muss man im Gegensatz zu Angriffen da auch wirklich abwerfen. Das war eigentlich so schon mal der Aufbau der Karte. Unten rechts, wie wir schon gesagt haben, Seltenheitssymbol, Sammlernummer und daneben das Set-Symbol. Also Z heißt halt, es gibt verschiedene Erweiterungen für das Sammelkartenspiel. Üblicherweise kommt alle 3 Monate eine raus und die haben halt ihre eigenen Symbole. Da sind halt jeweils um die 100 Karten drin und dadurch kann man die halt entsprechend zuordnen.
Jo. Okay. Wie viele Karten gibt es momentan so insgesamt?
Doch sicher ein paar tausend, oder? Würde ich jetzt
grob mal schätzen. Da habe ich keine Ahnung, aber es ist definitiv über 1000. Also wenn man überlegt, es gibt in jeder Erweiterung 100 Karten, meistens sehr selten, dass sich welche wiederholen, das kommt zwar vor, aber...
Wurden jetzt nicht letztens die erste Generation sozusagen neu aufgelegt? Ich meine, ich habe letztens bei den Grundschulkindern bei uns in der Schule mal so durchgeguckt, was die für Karten haben, und die haben mein schönes Glumanda, Glutexo, Glurak neu designt, mit exakt den gleichen Attacken.
Jein, also es gab eine Neuauflage von Glumanda, Glutex und Glurak. Das ist allerdings schon eine ganze Weile her. Und zwar war das im Herbst 2018, die, glaube ich, erschien, dieses Set.
Ja, das ist
so, genau. So 2008, 2009 waren halt in jedem Set als Bonuskarten noch diese Neuauflagen von alten.
Ja, das Design hat sich ja seitdem radikal verändert. Das kann man ja wirklich sagen. Also wenn ich mal überlege, was ich teilweise noch für Karten hatte mit den... Du hattest das Bild, dann hattest du unten die 1-2 Attacken und dann stand noch ein bisschen ein kleiner Text drunter.
Das grobe Design hat sich gar nicht mal so viel verändert.
Ja, aber wenn man jetzt mal die Spezialkarten, Promokarten anguckt, diese ganzen, oder die bei den Tinboxen jetzt, was da immer dabei ist, also dieses Pokémon, um das es geht.
Ja, es gibt auch Full Arts und irgendwelche besonderen.
Genau.
Was ich eben noch nicht erwähnt hatte, was mir gerade aufgefallen ist, oben rechts steht der Typ und die Anzahl der KP. Das ist ganz wichtig, wenn ein Pokémon Schadenspunkte zugefügt bekommt, kriegt es Schadensmarken und wenn es genauso viel oder mehr Schadensmarken hat, als es KP hat, ist es natürlich kampfunfähig. Dann darf der Gegner eine Preiskarte ziehen und man gewinnt das Spiel, wenn man 6 Preiskarten gezogen hat.
Oder der Gegner hat keine
oder der Gegner KP. Ja, also man kann auch das Spiel gewinnen, wenn der Gegner keine Pokémon mehr im Feld hat, aber wirklich durch Preiskarten ist die häufigste Art zu gewinnen. Durch keine Deckkarten ist es tatsächlich die seltenste Art zu gewinnen. es gab durchaus in einigen Formaten, also in einigen Spielumgebungen, ist schon etwas her, gab es Decks, die darauf abgezielt haben, dass der Gegner keine Deckkarten mehr hat. Da gab es welche, die haben Deckkarten vom Gegner abgeworfen.
Ich wollte schon sagen, man kann seine Strategie ja dahin ausrichten, das geht natürlich.
Es gibt viele verschiedene Deckstrategien und da gab es durchaus öfters mal einige, die eben diese Strategie haben, dem Gegner die Deckkarten wegzunehmen.
Okay, also falls ich mir ein Deck machen möchte, das ist es. gibt es da drin Carpador?
Es gibt Carpador im Sammelkartenspiel.
Ich weiß, Cassie hat ja ein stählernes Carpador.
Genau, das ist kein Patchon.
Das stählerne Carpador war halt Delta Species, das war auch so eine...
Genau.
Es gibt halt immer besondere Arten von Pokémon, in jedem Set halt irgend so ein besonderes Thema. Das waren halt damals die Delta-Pokémon, die Geschichte dahinter, dass da irgendwelche Experimente auf so einer Insel stattgefunden haben. Und die hatten halt alle andere Typen als normal und sehr oft eben auch Stahl.
Also die fand ich cool, die Serie. Die hatte ich.
Du findest die ja nur so cool, weil Platscher auf dieser Karte einen Schaden macht
von so. Das Stähler Carpador hat sich tatsächlich in Elektro-Garados entwickelt.
Das ist putzig, sowas. Das geht natürlich auch nur bei den Karten.
Wobei es vor nicht allzu langer Zeit gab es tatsächlich sogar mal ein sehr gutes Deck, das Carpador gespielt hat. Und zwar gab es ein Garados, das hat 30 Schaden für jedes Carpador im Ablagestapel gemacht. Ui. Ohne Energie. Das war halt ein sehr starkes Deck damals. Das hat auch, ich glaube in der Seniors Division war es deutscher Vizemeister 2011. Mhm. Also es hat durchaus was gerissen. Es war sogar im Jahr davor auch deutscher Vizemeister in der Masters Division. Beides mal nicht von mir.
Wer merkt sich denn das ganze Zeug? Ich habe ja gesagt, Experte ist untertrieben.
Ja. Ja gut, ich bin ja auf vielen Turnieren dabei und bei den größeren Turnieren merkt man sich halt auch, wer und welches Deck da was gewonnen hat.
Ja klar. So, was hätten wir denn noch zu klären?
Wie lange dauert so ein Spiel ungefähr?
Das ist sehr unterschiedlich.
Also es gibt keine Zeitbegrenzung.
Ich sag mal, es kann von 5 Minuten bis zu einer Stunde gehen, theoretisch. Schätzungsweise sind es 20 bis 30 Minuten und tatsächlich ist auch so, dass auf Turnieren ein Zeitlimit von 30 Minuten pro Runde besteht. Danach gibt es noch extra Züge, das heißt, jeder Spieler kann noch ein paar Sachen machen, bis dann wirklich das Spiel durch Zeitlimit beendet wird und derjenige gewonnen hat, der mehr Preise gezogen hat.
Wo du gesagt hast, 6 Preise, gibt es auch Arten, wo man weniger, also jetzt meinetwegen auch auf offiziellen Turnieren, wo man weniger Preise braucht, um zu gewinnen? Also meinetwegen jetzt nur ein 4 oder 5?
Ja, auf den Pre-Release-Turnieren, die ich ja vorhin schon mal angesprochen habe, gibt es nur 4 Preise. Das liegt einfach daran, dass es auch nur 40 Deckkarten sind, weil sonst könnte man aus den Karten, aus dem Booster, da kriegt man einfach keine 60 Karten zusammen.
Gut.
Ich wollte gerade noch was fragen.
Das fällt dir schon wieder ein.
Ja, wir haben ja noch
ein bisschen. Ist ja noch ein bisschen. Wir können ja so ein bisschen jetzt mal einen groben Überblick über das Regelwerk geben. Ich habe ja gesagt, es wird kein Tutorial hier. Es ist halt, weil Tutorial gibt's genug, da müssen wir uns nicht auch noch damit beschäftigen, vor allem wenn wir keine Ahnung davon haben.
Also ich perfektes Deck, 30 Carpador.
da müsste ich auch widersprechen.
Man darf nur 4 haben,
davon, nicht? Dass das nicht perfekt ist, genau. Man darf von jedem Pokémon und von jeder Karte allgemein außer Basis-Energiekarten nur 4 im Deck haben.
Gab es nicht mal so komische Karten mit so Sternchen drauf, von denen man nur 2 insgesamt haben durfte?
Es gab Shiny, die alten Goldstar-Shinies, von denen durfte man tatsächlich nur 1 im Deck haben. Ansonsten gibt es Ace-Back-Trainerkarten aktuell, das sind halt besonders starke Trainerkarten, von denen darf man auch nur 1 im Deck haben.
Ja, also aktuell war das nicht.
Nee, die Goldstar-Shinies, die sind schon uralt.
Da war ich in der Grundschule.
Ich weiß gar nicht, die waren, glaube ich, noch zu den alten Ex-Zeiten.
Ja, genau.
2007 oder so war das. Es gibt jetzt wieder Ex, aber die Ex sind halt anders, die sind halt viel stärker und alle legendär. Und
sind die generell alle stärker? Die sind doch generell alle stärker geworden, oder? Ich meine, ich habe mir letztens mal die alten durchgeguckt, da war ja ein Smetbo mit 90 KP ja hier schon alles und mittlerweile gibt es einen Wildlord mit 210.
Das ist definitiv so, dass die Pokémon tendenziell stärker werden, das nennt man auch Power Creep in der Fachsprache, dass einfach die neuen Karten stärker sind als die alten. Das ist allerdings bei vielen Sammelkartenspielen zu beobachten. Bei Pokémon ist es relativ extrem. Es hat halt den Grund, dass wenn man neue Karten rausbringt, wollen natürlich die Leute, die sie herstellen, dass diese Karten auch etwas am Format ändern, dass dieses Set Auswirkungen hat und dass eben die Leute sich auch die Karten kaufen. Und deswegen müssen die halt im Vergleich zu den alten Karten auch etwas stärker sein. Und wenn sich das über Jahre so fortführt, hat man dann halt entsprechende Entwicklungen. Kann klar sagen, wo ich angefangen habe zu spielen, da hatten die typischen Phase 2 Pokémon, also die letzten Entwicklungsstufen, wie Metagross 100 KP ist, oder eine Ausnahme, wenn sie mal mehr hatten. Dann in Diamond Pearl hat es halt angefangen, da hatten sie 130 KP und dann mit den Schwarz-Weiß-Serien hatten auf einmal die Basis-Pokémon 130 KP, die legendären zumindest.
Was hat so die meisten KP? Ich meine, ich hatte mal ein gefälschtes Mew mit 1300, das aber immer nur 10 KP mit Pfund gezogen hat.
Von den spielbaren Karten am meisten KP hat Ro, also ohne Ausrüstung, immer noch Violet. Ich glaube, es gab inzwischen 3 Violet, zwei normale Violet und ein Violet X mit 200 KP jeweils. Wenn man es mit Ausrüstung macht, dann ist es das schwarze, ich meine das schwarze Kyurem X, da gibt's nämlich eine Ace-Spec-Trainer-Karte, also die man nur einmal im Deck spielen darf. Wenn man die dranlegt, hat es eben 300 KP. Normal hat es 180, das ist halt ein X, es gibt auch 2 Preise. Aber es ist trotzdem nicht so stark, wie sich das jetzt anhört, weil man kann diese Ausrüstungskarte auch zerstören und es hat auch Drachenschwäche, die man ziemlich leicht ausnutzen kann. Also es ist nicht so, dass das jetzt mit 300 KP total die Bombe wäre. Es wird auf Turnieren eigentlich nicht gespielt.
Was wird denn so auf Turnieren gespielt? Also gibt's irgendwie so eine typische Karte, wie es in den Duelltürmern ist, dass irgendwie jeder Dritte ein Logok hat?
Es gibt halt, man muss halt sagen, es gibt verschiedene Decktypen, die man sehr häufig sieht. Aber nicht Pokémon, die in jedem Deck sind. Das gab es zeitweise mal so, dass zum Beispiel dieses Lepumentas und Selfe und so, die halt Karten gezogen haben, die waren halt damals in jedem Deck. Und Toputz, was wo man die Preise angucken kann, so also Sachen, die wirklich in jedem Deck nützlich waren. Mhm. Aber im Moment ist halt so, dass die Pokémon sehr vom Decktyp abhängen. Was da im Moment sehr stark ist, zum einen Keldeo mit Turtok. Das Turtok ist, ich weiß nicht, ob du das alte Turtok kennst, das ganz alte. Das neue, das ist so ähnlich. Das kann tatsächlich beliebig viele Wasserenergien anlegen. Und es wird halt sehr viel gespielt mit Keldeo, was halt mehr Schaden macht für Wasserenergien. Auch Schwarz-Kyurem X, allerdings ein anderes. Wobei das auch mit dieser Ausrüstung versorgt werden kann, aber das macht keiner. Das macht halt 200 Schaden und muss dafür die Energien wegschmeißen, was halt dank Turtok nicht so das große Problem ist. Ja, was noch viel gespielt wird, ist Darkrai, seit es erschienen ist. Vor knapp einem Jahr ist es halt wirklich ständig eines der besten Decks. Das macht halt soliden Schaden, hat viel KP, nützliche Fähigkeiten, vor allem nützliche Trainerkarten, die es auch mit Energie versorgen und es stärker machen. Und auch Zubiris als Gehilfen, der halt Trainerkarten wiederholen kann. Ist halt nach wie vor ein sehr solides Deck, was auch schon immer gerne gespielt wurde, seit es erschienen ist, ist Zaplalek. Das ist tatsächlich eines der wenigen Pokémon, die nicht nur gespielt werden, um es zu entwickeln, sondern man spielt tatsächlich nicht Zaplarang, sondern Zaplalek. Und einfach deswegen, weil es Elektroenergien aus dem Ablagestapel wiederholen kann und dann Lex sehr viel schneller macht. Das spielt man dann mit Rayquaza und halt anderen Sachen, die halt viel Energie brauchen, um ordentlich Schaden zu machen.
Das okay.
halt immer auf die Strategie ausgerichtet, ist ja klar, oder? Weil wer sein Deck schlecht kombiniert, kann schlecht gewinnen, ist ja so.
Es gibt durchaus auch Decks, die einfach ein paar dicke Basis-Pokémon zusammen mit ein paar sehr starken Trainerkarten und die sich halt gut ergänzen spielen, die nicht unbedingt eine Combo haben, aber die halt einfach an sich sehr stark sind und sich gut ergänzen. Das sind halt so Demeteroth X, Mewtwo X, Mewtwo X generell. Also es ist raus, total overpowered, inzwischen geht's, aber wird immer noch gerne gespielt. Und es gibt noch andere Decks, aber das waren halt so die, die im Moment am meisten gespielt werden.
Cassie, wolltest du gerade was sagen, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, ne, dass ich so schlau in der Grundschule nicht war und meine Decks dann immer so nur voll mit Pokémon vollgestopft habe, weil ich zu faul war, um die Trainerkarten zu lesen und sie nie verstanden habe. Und das war auf diesem Weihnachtsturnier ein sehr großer Fehler.
Ja, das ist tatsächlich so, dass das heute noch sehr viel intensiver ist. Es gab mal Zeiten, da hat man gesagt, 2020, Pokémon-Trainer-Energie. Okay, Energie hat man schon immer etwas weniger gespielt. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass die Pokémon bei vielen Decks so auf die 15 runtergehen und die Trainer, also ich sage mal, auf die 35 zugehen.
Das ist gut.
Ja, also man hat im Moment sehr viele Trainer, einfach weil man diese ganzen Sachen, Karten ziehen, Konsistenz und so, nur auf der Trainerebene lösen kann. Ich habe vor Magic gespielt, da konnte man das auf der Pokémon-Ebene. Da gab es, wie gesagt, Lepumenta, Selfe, Pokémon, die Karten ziehen. Es gab Pokémon, die Karten suchen konnten und alles. Aber im Moment ist das halt sehr schwierig. Da macht man wirklich mit den Pokémon nur Angriffe und eben besondere Effekte, die man halt für sein Deck braucht. Wie schon erwähnt, Turtok, Zapdalek, zur Energieversorgung.
Und halt eben zum Kämpfen, weil sonst...
Ja, habe ich ja gesagt, Angriffe.
Ach so, ja.
Gut. Es ist auch so, dass die meisten Decks zum Angreifen wirklich diese legendären Pokémon-Eggs benutzen.
Ja, es macht doch irgendwo mehr Sinn, weil sonst, bis man dann die Entwicklungen zieht, falls man sie denn zieht.
Ich finde es eigentlich sehr schade. Ich fand das früher etwas vielseitiger, wo man auch die Entwicklung hat, wo sogar die Vorentwicklungen nützliche Angriffe hatten. Das mit den Basis-Pokémon ist halt insofern ein Problem, dass es sehr schnell geht, dass es sein kann, dass ein Spiel nach 5 Minuten vorbei sein kann, wenn einer keine Pokémon mehr auf der Bank hat und keine mehr nachzieht.
Also ich meine, früher in den Regelwerken stand immer drinne, dass man möglichst 4-3-1 spielen soll. Also 4 Basis, 3 erste Stage, keine Ahnung, und ja, dann eins der
Dinge. Das waren Regelwerke zum Einsteigen. Auf Turnieren war das, soweit ich weiß, noch nie wirklich angebracht. Okay. Zu Hochzeiten der Phase 2 Entwicklung, also wo man wirklich gespielt hat, hat man meist sowas wie 3-2-3 gespielt. Weniger zwischen Entwicklungen deshalb, weil es eben das Sonderbonbon gab und man die überspringen kann, was viel gespielt wurde. Mittlerweile gibt es durchaus Decks, die wieder etwas mehr Basis als Entwicklung spielen, einfach aus Angst davor, dass das Basis schon vorher zerstört werden kann. Es gibt Pokémon-Fänger, der ein Pokémon von der Bank nach vorne zieht und eben viele Pokémon, die sehr früh viel Schaden machen, so dass man eben damit rechnen muss, dass eine der Vorentwicklungen schon vorher besiegt wird. Deswegen legt man auch immer gleich mindestens 2 auf die Bank, damit man dann auch sicher seine Entwicklung hinkriegt.
Gut, mal zur Spielweise vielleicht ein bisschen. Es gibt ja auch wie in den Videospielen Zustände, also Statusveränderungen. Nämlich so wie ich das weiß, schlafend, also was ich weiß, was es gibt, es gibt natürlich bestimmt noch mehr. Also schlafen weiß ich, Gift weiß ich, gibt's, paralysiert gibt's und verwirrt. Gibt's verbrannt auch oder?
Verbrannt gibt es auch.
Ah, okay. Verbrannt gibt's eine Münze für.
Das sind tatsächlich die 5 Statusveränderungen. Schlaf, Verwirrung und Gift wird durch Drehung des Pokémon, der Pokémon-Karte dargestellt. Das heißt, sie schließen sich auch gegenseitig aus. Verbrennung und Gift wird durch Marken dargestellt. Ein Pokémon kann tatsächlich gleichzeitig schlafen und vergiftet werden.
Das ist natürlich sehr gemein dann.
Passiert auch aktuell relativ oft. Es gibt nämlich eine Trainerkarte, die genau das macht, den Gegner vergiften. Ja, und
dem entgegen wird der Hyperheiler.
Mit etwas Würfelglück sofort einschärfen. Ein Hyperheiler spielt keiner. Einfach deswegen, weil man kann Statusveränderungen auch so heilen, indem man
per Münzwurf
auf die Bank zurückruft.
Oder per Münzwurf jeden Zug dann, oder? Wie
löst nein, man dann? Kann nicht per Münzwurf. Das hängt von der Statusveränderung ab.
Ah, okay, alles klar.
Also wenn man ein Pokémon auf die Bank zurückkriegt, zum Beispiel mit Tausch oder sonstigen Effekten, oder man zieht es einfach zurück. Es gibt Statusveränderungen, die das nicht erlauben. Zum Beispiel ein paralysiertes Pokémon kann sich nicht zurückziehen. Aber wenn man es zurückzieht, sind die alle weg. Ein Pokémon kann auf der Bank von keinen Statusveränderungen und auch nicht von sonstigen Effekten betroffen sein. Das ist anders als im Videospiel, wo sich die Paralyse nicht heilt, wenn man was anderes reinschickt. Dadurch wird das auch meistens umgangen.
Also Karten spielen, um Statusveränderungen zu aufzuheben, macht keiner. Ja, gut, wenn es schnellere Methoden gibt, klar.
Karten, die nur dafür sind, nein.
Ja, also wenn sie jetzt irgendwie noch einen Zusatz hätten, aber gut.
Ich gab früher mal eine sehr, sehr interessante Karte, die ich nie verstanden habe, nämlich das Rückentwicklungsspray. Wird das eingesetzt?
Dass die eigenen Pokémon zurückentwickeln.
Genau. Macht das Sinn?
Es gab und gibt teilweise noch Decks, die nicht wirklich zu den Stärksten gehören, aber die durchaus eine Strategie haben und spielbar sind, in denen man das spielt. Und zwar deswegen, weil es gibt Pokémon, die können ihre Fähigkeit immer dann einsetzen, wenn sie sich gerade entwickeln. Also eigentlich nur einmal, aber wenn man Rückentwicklungsspray macht, kann man das halt immer wieder machen.
Okay.
Und zum Beispiel vorstellen, es gibt dieses, wie heißt es auf Deutsch, Wutsasa, wenn du das entwickelst, sagt es, der Gegner ist vergiftet und verwirrt. Und wenn du das dann zurückentwickelst und nochmal entwickelst, dann ist er nochmal vergiftet und verwirrt, was natürlich in der gleichen Runde nichts bringt, aber wenn du das dann später nochmal machst, natürlich.
Also es ist ja nicht so, dass es irgendeine Karte gibt, die gar keinen Sinn hätte, weil das würde man ja nicht machen. Das ist ja
wo es abgespielt wurde, war es gab dieses, wie heißt Aggron auf Deutsch?
Aggron ist Stolos.
Genau, Stolos. Das, wenn du das entwickelst, schmeißt der Gegner 3 Deckkarten weg. Wo wir auch wieder zu dieser Strategie zurückkommen und auch Entwicklungsspray gespielt.
Das ist gut. Gab es nicht mal diese, jetzt aber aus dem Videospiel, also Freumann Schwammi, diesen komischen Typen, der nach irgendeinem komischen japanischen Sänger
Das war Imakuni, ja, das war Imakuni. Der
hatte doch immer sinnlose Karten,
oder nicht? Er hatte sich selbst als Karte und mit dieser Karte hat er sein eigenes aktives Pokémon immer verwirrt.
Ja, ich weiß, dass es so eine Karte gab, aber sonst weiß ich auch nichts drüber.
Ja, Imakuni, das war irgendwie so eine komische Kultfigur, eine japanische, die sie in dieses Gameboy-Spiel mit eingebaut haben, von dem hat man immer sehr schöne, sehr schöne seltene Karten bekommen.
Ja, das stimmt. Ich habe dieses Spiel geliebt. Wobei da meine Decks ja so aussahen, dass ich ein Pokémon drin habe. Ich glaube, es war Kangama. Bei Kangama, wenn man dann eine Energiekarte angelegt hat, kann man für jede Energiekarte konnte man irgendwie eine Münze werfen und die dann machte irgendwie 30 Schaden, wenn die Kopf war. Und dann hatte ich 59 Energiekarten und dieses eine Kangama und hab dann, jeder durfte zwar die ganze Zeit eine Karte ziehen, weil ich neu ins Deck mischen musste, meine Karten, weil ich das Kangama nicht gezogen habe am Anfang, hab dann aber die ganze Zeit nur Energiekarten dran gelegt und hab's dann damit fertig gemacht.
Ja, und wenn das Kangama dann besiegt war, dann hat sie verloren.
Das ist wahr.
Ja, aber das Kangama hatte 90 KP, was damals ja total viel war und so. Und ich meine, es kam theoretisch gesehen jede zweite Runde 30 KP Abzug dazu. Und wenn man erstmal so 10 Runden überstanden hat, hat man 5 mal 30, also 150 abgezogen und so viel KP hatte kein Pokémon.
Ja gut, das kann schon sein, dass das damals geklappt.
Du musst aber auch erstmal das Münzenglück haben, dass du auch jedes Mal Kopf...
Ja, aber die Chancen stehen ja 50.
So. Ja, aber manchmal kannst du auch 6 oder 15 Mal oder was weiß ich hintereinander Zahl haben. Es ist halt Glück. Ja. Und der Faktor Glück spielt natürlich beim Sammelkartenspiel auch eine große Rolle. Sei es, welche Karten du ziehst, sei es, ob die Münze richtig landet oder sowas.
Naja, theoretisch gesehen kann man die Münze ja beeinflussen. Wow.
Ja, gut.
Auf Turnieren werden noch meistens Würfel geworfen statt Münzen. Also ich kenne wenige, die wirklich mit Münzen spielen.
Und man benutzt auch die Würfel, um Schadenspunkte anzuzeigen.
Ja, das ist übersichtlicher.
Ich habe wieder was gelernt.
Ja, also ich stelle mir das auch so dumm vor, wenn jetzt ein Pokémon mit 130 KP 100 Schaden hat. Ach nee, es gibt ja nicht nur 10er Schadensmarken, es gibt auch schon größere Werte auch, oder?
Es gibt auch 50er Schadensmarken, ja.
Ah, okay.
Aber die neuen sind hässlich. Früher waren die so richtig schön münzgroß und mittlerweile sind dann so kleine... So.
Ja, man soll ja die Karte nicht drunter noch sehen können.
Ja, aber trotzdem...
Ja, du musst dir halt vorstellen, so ein Darkrai X mit 180 KP dann mit 150 Schaden aufgehäuft ist.
Gut, man kann natürlich die Schadensmarken dann übereinander stapeln. Das geht doch. Also.
Das ist so Türmchen bauen.
Ja, genau.
Gut, Türmchen bauen.
Türmchen bauen. Wollen wir jetzt vielleicht so von... Oder gibt's noch zum Spiel irgendwas zu sagen, was man vielleicht noch sagen müsste? Vielleicht zum Ablauf noch was? Also man fängt ja damit an, dass man Karten zieht. Ich meine, irgendwo...
Ja, also...
Nein, zuerst schüttelt man die Hand des Gegners.
Oh mein Gott.
Ja.
Ja, dann wirft man eine Münze, wer anfängt. Und wer anfängt, hat im aktuellen Format einen riesen Vorteil. Das war auch nicht immer so.
Wie ist das mit Deckmischen vorher?
Ja, natürlich,
der man Gegner mischt sein Deck. Nein, der Gegner.
Jeder mischt sein Deck, man zieht erstmal 7 Karten und guckt, ob da ein Basis-Pokémon dabei ist. Das kann man dann hinlegen als aktives und noch beliebig viele andere, wenn man welche hat, auf die Bank. Und wenn nicht, muss man halt neu ziehen, dann darf der Gegner dann noch eine Karte mehr ziehen. Und nachdem man seine Pokémon ausgelegt hat, legt man 6 Preise.
Die werden dann vom Deck oben weggenommen.
Ja, die werden verdeckt hingelegt und die zieht man halt, wenn man Pokémon besiegt hat. Ja, dann fängt halt der an, der den Münzwurf gewonnen hat. Man kann pro Runde, also man fängt immer an, damit dass man eine Karte zieht, man kann pro Runde einmal eine Energiekarte anlegen, sollte man meist auch machen. Man kann pro Runde einmal sein Pokémon zurückziehen, das sollte man nur machen, wenn es wirklich Sinn macht. Man kann pro Runde einen Unterstützer ziehen, das sollte man auch meistens machen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Man will ja neue Karten und beliebig viele Trainerkarten spielen. Man kann Fähigkeiten einsetzen, wenn man Pokémon mit Fähigkeiten hat, das steht dann drauf, wie oft man die einsetzen kann. Am Ende seiner Runde greift man halt an, nach dem Angriff ist der Zug beendet, das ist anders als bei Magic zum Beispiel. Da kann man dann nichts mehr machen.
Da kommt natürlich auch je nach Situation, also wenn jetzt zum Beispiel das Pokémon schläft, wird ja eine Münze geworfen oder meinetwegen auch ein Würfel, ob's weiter schläft oder ob's aufwacht.
Ja. Jetzt
sind wir wieder bei dem Glückfaktor.
Ja, und man kann natürlich in seiner Runde auch noch Pokémon neu hinlegen und entwickeln. Man kann ein Pokémon nur einmal pro Runde entwickeln, wenn es schon eine Runde gelegen hat.
Also praktisch
man kann
in einer Runde zum Schillock und dann
gleichzeitig
nicht
entwickeln, aber ja, zum Beispiel nicht Chigi, Schillock und gleich Turtok.
Genau.
Das geht nicht.
Und man darf jede Runde nur eine Energiekarte anlegen.
Ja.
Ja. Außer natürlich, man hat sowas wie Turtok. Dann kann man auch 10 Wasserenergien anlegen, wenn man sie hat.
Und richtig billig kann man es dann machen, wenn man die doppelte Farblose hat, wie ich das im Gameboy-Spiel immer gemacht habe.
Die gibt's tatsächlich seit einiger Zeit wieder. Es gab sie lange Zeit nicht, aber es gibt sie jetzt wieder. Okay, ist schon etwas länger her, seit 2010 gibt's nämlich schon wieder. Aber ja.
Gut, jetzt können wir vielleicht mal, also es heißt ja Sammelkartenspiel und das Sammel, das hat ja auch einen Anteil an dem Ganzen. Ich meine, es werden ja sehr, sehr viele von den Karten verkauft und nicht jeder spielt damit, ne, Cassie? Ist ja so.
Damit gespielt, aber nicht das Sammelkartenspiel.
Ich habe auch damit gespielt, aber halt nur, ja, ich habe mir halt damals das Spiel gekauft, weil die ganzen Karten viel, also im Verhältnis zu diesem Gameboy-Spiel viel zu teuer waren. Für mich als kleinen Kerl.
Ja.
Ist halt so. Und es gibt natürlich sehr viele Seriensets, Erweiterungen, keine Ahnung was alles, Tinboxen und das ganze Zeug, um halt eben den Sammelaspekt darzustellen. Ich meine, so eine Tinbox sieht natürlich im Regal auch ganz toll aus. Ich meine, kauft sich jemand eine Tinbox wegen den Karten, die drin sind, oder Themendecks oder was?
Ja, man kauft sich die Tinbox tatsächlich meistens wegen der Promokarte, die drin ist. Es sind auch Booster drin, aber das ist meistens nicht der Grund, warum man sie kauft.
Ist das nicht billiger? Weil,
spart man da was?
Was billiger? Bei der Tinbox spart man inzwischen, ja, es kommt auch an, wie man den Wert der Promo einschätzt. Also meistens kauft man sich wirklich inzwischen, weil man diese Promokarte haben will. Es gab in letzter Zeit ein paar Tinboxen mit sehr guten spielbaren Promos, zum Beispiel Darkrai X.
Na, ich wollte gerade fragen, nimmt man die dann auch ins Deck oder rahmt man sich die nur ein und hängt es an die Wand?
Ja, die nimmt man schon auch ins Deck.
Okay.
Ich gehe jetzt mal zum Darkrai X. Das ist eine sehr spielbare Karte. Pokémon X, sehr selten. Es war tatsächlich so, da das Set kurz vor der Deutschen Meisterschaft rausgegangen ist, dass dieses Darkrai X für 40 Euro gehandelt wurde, als es rauskam. Das ließ dann mit der Zeit natürlich nach, aber die Tinbox hat halt trotzdem die Möglichkeit gegeben, günstig an diese Karten dran zu kommen. Das gleiche gilt auch für Mewtwo X, bei dem war es genauso. Und das gab es dann auch in der Tinbox. Aktuell eben Keldeo X war auch ähnlich. Und man hat dann halt die Möglichkeit, an ansonsten sehr teure Karten etwas günstiger ranzukommen, weil Tinbox, da muss man nicht auf Glück hoffen, man kauft sich einfach, hat noch ein paar Booster dazu.
Ja, da weiß man dann sicher, dass die Karte drin ist, klar. Das hat man bei den, wenn man sich einen Booster so kauft aus irgendeinem Set, natürlich nicht drin. Das ist halt dann immer Glück, ob man dann jetzt eine seltene Karte dabei hat.
Ja.
Jo. Was weiß ich noch?
Ich habe gerade eben die Erweiterungen schon angesprochen und davon gibt's eine ganze Menge mittlerweile. Wir haben ja gesagt, es gibt ja auch sehr viele Karten, das heißt, die Karten werden ja in diese ganzen, es sind ja im Prinzip Gruppen.
Ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber es sollten um die 50 sein.
Mhm. Also was ich aus dem Gameboy-Spiel weiß, das sind diese ganzen, die Dschungel-Fossil gab's, also gibt's zumindest, da kriegt man zumindest immer Booster-Packs daraus, Evolution, glaube ich, gibt's da noch.
Ja, es gab verschiedene Zyklen, die meistens mit den einzelnen Generationen auch der Videospiele zusammenhängen. Es gab halt die Uralten, Dschungel und so weiter. Dann gab es die Neo-Karten, die mit Gold-Silber rauskamen, Neo Genesis und noch drei andere. Damals habe ich halt noch nicht aktiv gespielt. Ich habe die zwar auch auf dem Schulhof so gesammelt, aber nicht wirklich auf Turnieren gespielt. Und danach kam halt diese E-Sets, E-Expedition. Dann kam eine sehr lange Reihe von X-Sets. Es fing an mit X-Rubin Saphir. Und da bin ich dann auch irgendwann eingestiegen mit X-Team Rocket Returns. Das war schon das siebte X-Set.
Also die Rocket-Karten waren cool. Aber mehr kann ich jetzt noch nicht sagen.
Das hat dann aufgehört mit X-Power Keepers. Das war 2007. Das letzte Exit, danach kamen eben die Diamond Pearl Sets, dann kamen Platin Sets, da hat sich aber nicht viel verändert, die gehören eigentlich auch zu den Diamond Pearl Sets, dann Hard Gold Soul Silver Sets, das war zwar keine neue Generation, aber da hat sich im Sammelkartenspiel doch sehr viel verändert, da gab es nämlich keine Level X Pokémon, die halt vorher sehr populär waren und das Design war auch anders, ja, das hat aber auch nur 5 Sets lang gehalten, dann kam schon Schwarz und Weiß und da sind wir auch jetzt noch.
Genau, und wir können auch schon mal voraussagen, dass ab Oktober, wenn dann die 6. Generation veröffentlicht ist, da sicher auch Karten dazu kommen werden, da bin ich mir zu 100% sicher.
Man geht sogar im Moment tatsächlich davon aus, dass versucht wird, auch das Sammelkartenspiel gleichzeitig mit dem mit Japan rauszubringen. Es war ja immer so, die Japaner sind uns ein Set voraus. Wir kennen schon Karten, die erst in unserem Sommerset erscheinen, obwohl das Frühlingsset noch nicht da ist. ja.
Willst du die Zukunft sehen, musst du einfach nur nach Japan gucken. Das ist,
Und es ist auch so, in Japan bringen sie tatsächlich jetzt ein Filler-Set raus mit nur Reprints und so einem Zeug, einfach damit wir aufholen können. Das ist die Vermutung. Also es ist nicht sicher, aber es ist bekannt, dass dieses Filler-Set kommen wird.
Ah, okay.
Man denkt halt, das ist das, was dahinter steckt.
Aktuell habe ich gesehen, im Mai erscheint eine neue Erweiterung.
Plasma ja, irgendwas? Ja, im Mai erscheint auf Englisch Plasma Freeze. Das wird auch zur deutschen Meisterschaft zugelassen sein. Und ja, da kommt nochmal wird dieses Team Plasma-Thema, was jetzt im letzten Set Plasma Storm eben eingeführt wurde, nochmal deutlich verstärkt. Es gibt sehr, sehr starke Team Plasma-Pokémon. Mhm. Da geht man auch wieder davon aus, dass 2 davon um die 40€ gehandelt werden, weil sie zur deutschen Meisterschaft jeder will. Und ja.
Was ist momentan so die wertvollste Karte, wo du so 40€ sagst?
Das kommt auf
an. Ich hab da noch so ein altes Rätsel-Mew, das ist damals zum Kinofilm. Nein,
das ist nichts wert, das ist nee, vielleicht das 3-4€.
Das weiß ich schon.
Ja, allgemein die wertvollste Karte. Es gibt eben diese Karten für Sammler, die einen sehr hohen Wert erreichen. Das sind zum Beispiel die Karten, die die Weltmeister bekommen, Number One Trainer. Die gehen mehrere 1000€, dann halt so Karten, die sehr selten gedruckt wurden. Ich weiß nicht, Priolis Raichu war das, glaube ich, vom Basisset, die eigentlich, wo es kaum Priolis gab. Ja, also die wertvollste Karte, die auch in Decks gespielt werden, ist der Tropical Beach, der auch nur an Teilnehmer der Weltmeisterschaft ausgegeben wurde.
Ah, okay.
Die europäischen sind... die kann man sich leisten. Die kosten um die 20€ das Stück. Die englischen gehen bis auf 80, 100€ so. Einfach deswegen, weil in den USA dürfen sie nur die englischen spielen. Da haben wir dann tatsächlich Glück gehabt, dass wir alle europäischen spielen durften. Und man kriegt halt in einem Set den Tropical Beach eben in 7 verschiedenen Sprachen. Oh. Und wir dürfen 6 davon spielen und die Amerikaner nur eine.
Und was bringt der so?
Er ist tatsächlich nicht so stark, aber ist halt eine Stadionkarte. Stadionkarten legt man hin, die gelten fürs ganze Spielfeld, für beide Spieler. Man kann dann anstatt anzugreifen die Hand auf 7 Karten aufziehen. Das ist insofern wichtig, weil der hilft Decks mit Entwicklungen, die nicht in der ersten Runde nur sofort angreifen, sehr stark, dass sie schnell Karten ziehen, schnell ihre Pokémon rausbekommen und dadurch halt auch gegen Decks, die in der ersten Runde gleich draufhauen, bessere Chancen haben.
Es gab ja eine radikale Veränderung, kann man da radikale Veränderung sagen? Ich wollte jetzt eigentlich auch vorher der Drachen anspielen. Kann man das radikale Veränderung nennen, so dass nach über 10 Jahren ein neuer Typ eingeführt wird?
15. Also ich würde es nicht als radikale Veränderung bezeichnen. Ich würde es durchaus als Neuheit bezeichnen, als auch besondere Neuheit. Aber es hat wirklich nicht, das Spiel nicht radikal verändert.
Also Drachen-Pokémon waren bis dahin immer farblos, glaube ich. Also jetzt reine Drachen-Pokémon.
Ja. Ja.
Glaubst du denn, dass das genauso wie bei den X-Karten und diesen Shiny-Star-Viechern irgendwann wieder rausgestrichen wird, oder?
Nee, ich denke, Typen werden bleiben. Wenn man Typen eingeführt hat, ist es so. X-Karten sind halt immer Eigenheiten einer Generation, eines Zyklus.
Also genau wie
Delta Species. Viele verschiedene Sachen. Delta Species, X-Pokémon, Level X, gab Prime-Pokémon.
Ganz früh gab es doch auch diese Pokémon von Trainern.
Ja.
Rokus, Kleinstein.
Genau.
Ja, die waren
das,
schön.
Das war auch so eine Besonderheit. Es gab SP-Pokémon.
Ach ja, gut, die haben es auch noch.
Was ja, ist SP-Pokémon bei uns nicht? Waren tatsächlich Pokémon, die eigentlich entwickelt sind, die man aber als Basis spielen durfte. Da hatte man einen SP-Knackrack.
Die konnten aber auch nicht weiterentwickeln, nicht?
Nein, konnte man nicht. Man konnte sie aber aufleveln. Es gab viele SP-Pokémon, die ein Level X hatten. Aufleveln heißt halt, du legst nochmal die Level X-Karte drauf und die kann dann sowohl die Attacken von Level X als auch die von dem Pokémon darunter benutzen. SP-Pokémon gehörten halt auch immer zu einem Trainer, zum Beispiel Knackrack war von Cynthia, vieles war auch von, was war das damals, Team Galactic, waren auch Dialga und sowas von Team Galactic gab's da und diese Pokémon waren damals auch sehr dominant auf Turnieren, sie wurden sehr viel gespielt, eben weil man sie direkt auch als Basis hinlegen konnte, weil sie viele Möglichkeiten hatten, sie hatten auch sehr, sehr viele Trainerkarten, die sie noch stärker gemacht haben.
Was es bei uns aber nicht gab, Karten gibt's, nämlich diese coolen Karten, die man über so einen komischen Dingens da beim Gameboy reinziehen konnte und sich dann Pokémon in das Rubin, das Saphir oder Smaragd-Spiel holen konnte.
Ein Kartenscanner meinst du?
Ja, genau.
Reader-Karten, ja, ich glaube, die waren, bevor ich angefangen habe anzufangen. Das war tatsächlich diese, angefangen mit dieser E-Expedition. Ich glaube, deswegen hießen die auch E, die Generation. Hatten die damit angefangen. Es gab im Rubin Saphir, gab es auch noch einige in dem Zyklus. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das angefangen hat. So, wie gesagt, damals habe ich noch nicht gespielt.
Okay. Was ist denn deine Lieblingskarte?
Da gibt's viele.
Okay.
Ja.
Jetzt vielleicht mal jetzt weniger weg.
Im aktuellen Format oder generell? Oder?
Ich würde vielleicht sagen, jetzt Lieblingskarte im Hinblick auf nicht die jetzt mal weg von der Taktik von dem ganzen Spiel vielleicht ideell. Was für mich meine Rätsel-Mew-Karte ist, wo halt ein bisschen Erinnerung dranhängt oder irgendwie sowas.
Was für mich mein stählernes Carpador ist.
Genau.
Also wirklich hab ich das nicht. Ich hab halt viele Karten von Decks, die ich früher gespielt habe, mag ich sehr gerne. Zum Beispiel das Metacross X. Da hatte ich halt ein Deck mitgebaut, das ganz gut funktioniert hat, das auch sonst niemand gespielt hat. Ich mag Metacross generell. Ich mochte auch das Artwork der Karte. Das ist halt auch so eine meiner Lieblingskarten aus der Zeit damals.
Mhm.
Ja, und halt sonst immer das, was ich halt... Ich verbinde da auch meistens ein bisschen was Spielerisches mit. Also ich spiele sehr oft Decks, die nicht jeder spielt. Das werden viele wissen. Ich habe damals auch Knackstark gespielt. Das ist aus dem zweiten Diamant-Perl-Set und Logok und sowas. Ja, ich fand diese Decks halt eigentlich sehr interessant, weil die hatten halt auch strategische Möglichkeiten. Sie waren halt nicht ganz so stark wie andere, aber das war halt für mich auch dann so ein bisschen die Herausforderung. Im aktuellen Format ist es halt wirklich schwieriger geworden, sowas zu spielen, weil halt alles von diesen Basis-Pokémon dominiert wird. Ja.
Das wird sich doch wahrscheinlich auch widerlegen dann, oder?
Das ist die Frage. Man erwartet, dass jetzt mit Pokémon XY was Neues kommt, dass dann nicht mehr diese 180 KP Pokémon X kommen. Da können wir gespannt sein, was dann rauskommt. Ich denke auf jeden Fall, dass in dem Set, was im Sommer kommt, auch ein bisschen was getan wird, um das Ganze etwas auszubalancieren. Ein bisschen mehr Möglichkeiten, Phase 2 Pokémon schneller rauszubringen, Pokémon X besser zu konnten.
Also diesen ganzen Trends, in Anführungsstrichen, wird er dann auch entgegengesteuert, entgegengewirkt?
Nicht immer. Also ich denke, das Sommerset wird in dem Punkt gut sein. das, was vor der deutschen Meisterschaft rauskommt und das Format für eben die deutsche Meisterschaft und die Weltmeisterschaft bestimmen wird, leider nicht. Hm. Das wird eher den Trend noch verstärken, was ich recht schade finde. Ich fand die Turnierformate in der zweiten Hälfte des Jahres meistens angenehmer als die, in denen wirklich die relevanten Turniere gespielt werden.
Dann vielleicht so, ich weiß nicht, Cassie, wollen wir dann schon mal Richtung Ende gehen oder fällt dir noch was ein, was wir besprechen könnten oder fragen könnten?
Hast du also direkt mit Pokémon-Sammelkarten angefangen, direkt zu spielen oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also das können wir, genau, ja.
Genau, Persönlichkeit, so.
Also ich hatte als Kind Kontakt mit Pokémon-Sammelkarten, damals habe ich es nicht gespielt, das hielt auch nicht sehr lange, das war zu Gold-Silber-Zeiten. War diese Neo-Sets gerade rausgekommen, da hatte ich die ein bisschen gesammelt, habe aber nicht wirklich aktiv gespielt. Mit Turnierspielen habe ich Ende 2004 angefangen, weil mich einfach mal ein Kumpel auf ein Turnier mitgenommen hat und es war ein Pre-Release-Turnier von Team Rocket Returns, das hat mir einfach super viel Spaß gemacht und dann habe ich das auch mehr gespielt, habe mir dann auch ein richtiges Deck gebaut und ja, am Anfang ziemlich kassiert, aber habe dann im Laufe der Zeit dazugelernt und ab Mitte 2007, mhm. Wo ich auch mit Freunden auch noch sehr viel getestet und geübt habe und so, wurde ich dann auch gut und war dann auch in Deutschland oben mit dabei.
Ja. Und mittlerweile bist du ja einer der Top-Ratgeber, was Strategien und das ganze Zeug angeht. Ich habe mir mal so ein bisschen dein Zeug angeguckt. Das ist wirklich sehr hilfreich. Das war sogar hilfreich für das Gameboy-Spiel, glaubst du oder nicht?
was genau?
Ich weiß es nicht mehr, was das war. Das ist schon eine Zeit her, dass ich mir das mal angeguckt habe. Ich glaube, es war Deckbauen.
Ja, ich hatte einen Deckbau-Guide geschrieben, habe ich auch jetzt wieder einen aktuelleren. Also für das Gameboy-Spiel hat er dir auch geholfen.
Ja, so ein Stück weit wirklich, ja.
Das Gameboy-Spiel ist tatsächlich ein sehr viel älteres Format, das finde ich interessant.
Ich hab mal so ein bisschen was versucht umzusetzen, aber
es hat funktioniert. Damals galten halt noch ganz andere Sachen.
Ja, klar.
Aber, okay.
Ja, es sollte ein Lob werden, wenn es dich wundert.
Ja, danke. Es wundert mich wirklich, dass das auf dieses alte Format tatsächlich auch noch angewandt werden kann.
Ja, ob ich es jetzt wirklich so 100% habe ich es nicht, also 1:1 nicht umgesetzt oder beziehungsweise umsetzen können, aber ich habe mal was gegen versucht und es hat gefruchtet.
Ja, gut, so die Grundlagen, die ändern sich ja auch nicht so viel.
Ja.
Muss tatsächlich sagen, Pokémon ist wie auch viele andere Sammelkartenspiele ein Spiel, wo die Regeln im Grundlegenden weitgehend gleich geblieben sind.
Ja, es kommt halt ab und zu mal was Neues dazu.
Wenn du mal überlegst, wie viel sich das Videospiel verändert hat.
Ja, da ist das.
Doppelkämpfe und.
Das wäre auch mal eine Idee für Sammelkartenspiel, zwei aktive Pokémon, aber gut.
Das gab es tatsächlich.
Das gab es mal, ja. Oh.
Ja, auch als das im Videospiel eingeführt wurde, war ein Sammelkartenspiel dieses Format. Es wurde aber nie ernsthaft auf Turnieren gespielt. Hm. Die Karten wurden tatsächlich so gedruckt, dass sie dieses Format berücksichtigt haben.
Oh. Also ich hatte mal einen Damirflex, was beide angreifende Pokémon verletzen konnte.
Ha. Oh. Genau solche Karten gab es dann nämlich und das einzige Turnier, was ich kenne, wo wirklich Doppelkampf gespielt wurde, war der Professor Cup 2007. Ja.
Und wie viele Teilnehmer gab es da? Drei?
Professor Cup ist halt was, wo die Leute mitgespielt haben, die normalerweise die Turniere leiten und Schiedsrichter. Inzwischen spiele ich da auch öfter mit. Okay. Damals habe ich da noch nicht mitgespielt. Damals war ich tatsächlich Schiedsrichter auf dem Professor Cup, weil da eben die jüngeren Leute Schiedsrichter sind und also die normalen Schiedsrichter sind eben tatsächlich 12-jährige Kinder auf dem Professor Cup einfach so, aber es muss halt einen Head Judge geben, der ein bisschen Ahnung hat und das war halt zu dem Zeitpunkt ich. Ich war halt selbst noch kein normaler Judge, der da mitspielen durfte. Und da wurde ich halt gefragt, ob ich da der Schiedsrichter sein möchte.
Ansonsten die Schiedsrichter sind die dann, ich meine, die müssen ja das Regelwerk dann auch, wer macht denn sowas?
Ja, wie gesagt, ich mach sowas, ich bin jetzt nicht drin.
Ja, ich meine jetzt, wie sind jetzt die Leute an sich da, also es sind dann auch aktive Spieler, die dann gefragt werden, ob sie das machen können oder wie läuft das dann?
Also ich bin jetzt nicht einer von diesen ganz prominenten Schiedsrichtern, die da auch auf der deutschen Meisterschaft das Sagen haben. Ich mache das halt nur so auf lokalen Turnieren in Koblenz, weil ich da halt, ich sag mal, meine Liga aufgebaut habe, meine Community. Die Hauptschiedsrichter, zum Beispiel der Markus, der das in Nordrhein-Westfalen die ganze Zeit macht und auf der deutschen Meisterschaft auch Head Judge sind, Die haben wahrscheinlich auch als Spieler angefangen und spielen teilweise sogar sehr viel länger noch als ich.
Sie können aber auch nur so lange spielen, wie es das Sammelkartenspiel schon gibt, also von so her.
Ja, aber
Sie können auch nur von Anfang an dabei gewesen sein.
Angefangen. Man
muss ja sagen, sicher.
Es hat 2000 so rum angefangen und ich glaube, der Markus, der war auch wirklich von Anfang an dabei.
Das ist dann schon eine Zeit. Da kann man dann wirklich sagen, der hat Erfahrung.
Also es gibt tatsächlich Leute, die sich auf Schiedsrichter konzentrieren, die nicht mehr sehr viel selbst spielen. Ich konzentriere mich im Moment noch eher aufs Spielen.
Wo jetzt schon das Wort Turnier des Öfteren mal gefallen genau. ist und jetzt auch der Schiedsrichter.
Ja. Du kannst das voll aussprechen, sehr schön.
Schiedsrichter. Der Judge.
Sagt Judge meistens bei Pokémon, wenn man ihn ruft.
Das hört sich auch ein bisschen...
Ruft Judge.
Es ist so ein bisschen dramatischer. Also ich meine, lieber Richter als ein Schiedsrichter. Ich meine, so Judge, das klingt irgendwie dramatischer, finde ich. Genau, das...
Ja, da gab es auch eine lustige Sache. Es gab tatsächlich mal eine Karte, einen Supporter, der hieß Judge. Und da war halt dieser... Ihr kennt ja sicher die Wettbewerbe... War jedenfalls von irgendwelchen Wettbewerben, da gab es ja diese Juroren und so. Hm. Und der war halt drauf. Und man hat dann halt den Judge gespielt und wenn man halt gesagt hat, Judge, dann haben sich alle Schiedsrichter immer angesprochen gefühlt, wenn man die Karte gespielt hat. Ja.
Okay. Was würdest du denn Neuansteigern empfehlen, wie man da am besten reinkommt?
Ich wollte eigentlich gerade noch was über die Turniere
wissen, so, aber gut, dann... Ach so, richtig, okay, gut. Nein, ich habe nichts gesagt, ignoriert mich.
Machen wir erst Turniere und dann kommen wir da drauf vielleicht nochmal zurück.
Okay.
Wenn wir schon mal da sind, dass dann, wie es abläuft. Vielleicht, ja, so ein Ablauf. Wie sieht so ein Turnier aus?
Ja, also die Spieler kommen erstmal hin, melden sich an, geben eine Deckliste ab, wo drauf steht, was sie in ihrem Deck spielen. Das ist wichtig, weil man darf sein Deck während des Turniers nicht verändern, damit man das auch dann überprüfen kann. Dann geht's irgendwann los. Es wird im Schweizer System ausgetragen. Wem das nicht sagt, es spielt halt jeder bis zum Ende mit und es wird halt versucht, dass Leute mit gleich vielen Siegen möglichst immer gegeneinander spielen. Das spielt man da zum Beispiel so ein paar Runden, je nach Teilnehmerzahl, sagen wir 5 Runden im Schweizer System. Wäre so bei 20 Spielern, wären es so 5 Runden. Danach gibt es noch einen sogenannten Top-Cut, das heißt, die besten Spieler, bei 20 wären es die besten 4, spielen dann noch Finalrunden im K.O.-System aus. Hm. Die Spieler sind in 3 Altersgruppen eingeteilt. Die Juniors Division, die geht bis 10 Jahre, die Seniors Division geht bis 14 Jahre und alles, was älter ist, ist in der Masters Division. Das ist auch meistens die größte Altersgruppe, also wo die meisten Spieler sind auf Turnieren.
Das dachte ich mir fast.
Und danach werden halt eben die Preise ausgegeben.
Und sowas dauert dann den ganzen Tag, schätze ich mal. Also so.
Das also kommt drauf an. Also
den ganzen Tag, also jetzt nicht 24 Stunden, sondern so Mittag bis abends.
Wie gesagt, Zeitlimit für die Runde ist 30 Minuten. Man rechnet dann meist noch eine Viertelstunde drauf für Extrazüge, für Auslosung der nächsten Runde und so und solche Sachen. Man kann also davon ausgehen, ein Turnier mit 5 Vorrunden würden die Vorrunden so knapp 4 Stunden dauern. Hm. Danach Top Cut, die werden im Format Best of 3 gespielt. Das heißt, wer zuerst 2 Spiele gewinnt, gewinnt das Match. Und es sind halt höchstens 3 Spiele, deswegen Best of 3. Und das dauert dann halt eine Stunde jeweils pro Runde. Und das heißt, man kann durchaus schon so von 6 Stunden für ein durchschnittliches Turnier ausgehen. Es gibt halt größere Turniere, zum Beispiel Regionalmeisterschaften, die dauern dann auch mal länger. Da wird dann am Ende auch Top 8 gespielt.
Und die Weltmeisterschaften, so. die werden ja dann über 2 Tage oder über ein Wochenende.
Ja, also die deutsche Meisterschaft und die Weltmeisterschaft werden über 2 Tage gespielt. Wo ich gerade schon die ganze Zeit davon gesprochen habe, deutsche Meisterschaft ist am 25. und 26. Mai.
2013 für die zukünftigen Hörer.
Ja, 2013 definitiv ein Event, wo es sich lohnt hinzugehen.
Wo ist das?
Selbst wenn man nicht gut ist, das ist in Bochum dieses Jahr.
Cassie, das wissen wir doch.
Ah, das ist die VGC!
Da, genau, ist nämlich auch die VGC, die findet gleichzeitig mit den Tops auf den Sammelkartenspielmeisterschaft.
Ja. Ach, das ist doch nicht das Gleiche.
Das heißt, wer das Sammelkartenspiel nur zum Spaß spielen möchte und sowieso nicht davon ausgeht, dass er es unter die Top 32 schafft, der kann am Samstag Sammelkarten mitspielen und dann am Sonntag noch bei der Videospielmeisterschaft teilnehmen.
Ja, Cassie, es ist dasselbe Wochenende. Es ist
Ja, für Leute, die bei beidem, die gerne Videospiele spielen und beim Sammelkartenspiel durchaus Chancen haben, in die Tops zu kommen, zu denen ich auch zähle, ist das natürlich nicht so toll, dass es in die gleichen ist. Da gibt es noch
mindestens
20 andere, die sich da auch drüber geärgert haben, aber für Leute, die es vielleicht mal ausprobieren wollen, das eine oder andere, ist es halt dann eine Fahrt weniger.
Gut, dann jetzt, Cassie, was du sagen wolltest oder wissen wolltest.
Genau, wenn man jetzt als kleiner Knirps jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle kleine Knirps zusammen bei uns zuhört, aber wenn man als kleiner Knirps jetzt ankommt und neu anfangen möchte...
Ja genau, so, nehmen wir doch den neutralen Begriff Neueinsteiger. Das wären wir jetzt auch, Cassie, das ist...
Nee, da weigere ich mich gegen.
Nur weil du ein stählernes Carpador hast.
Also ich habe ein stählernes Carpador. Nein,
Also die Neueinsteiger...
Ja, ich bring Leute dazu zu verlieren, indem sie keine Karten mehr im Deck haben. Ich bin voll der Pro. Ja, also wie kann man anfangen, wenn man jetzt wirklich vorhat, auf Turniere zu gehen oder?
Ja, also erste Anlaufstelle ist auf jeden Fall mal die Pokémon-Liga. Das ist, sagen wir, ein wöchentlicher Treff, wo halt gespielt wird. Es gibt Preise dafür, egal ob man gewinnt oder verliert, kriegt man dafür Stempel und auch Orden, wenn man regelmäßig da spielt.
Das habe ich sogar einmal gemacht. Da habe ich so einen kleinen wunderschönen Felsorden irgendwo noch im Haus rumflattern. Der muss ja irgendwo noch liegen.
Ich hatte, als Hardgold und Soul Silver mal draußen war, mal so die Idee, nochmal neu einzusteigen und hatte dann so einen Pass und dann immer so, und da waren die Pokémon drauf gedruckt.
Das ist auch heute auch noch so.
Boah, das war total süß. Also dieses Heftchen liegt bei mir immer noch rum. Das war total cool. Ich glaube, ich gehe da hin und hole mir das neue Heftchen.
Ja, die Liga gibt's halt in sehr vielen Städten in Deutschland, meistens in Hobbyläden. Da kann man halt auf der Amigo-Seite kann man gucken, wo die stattfindet. Einfach mal vorbeischauen, da sind meist viele Leute, die einem auch helfen können beim Deckbau und so. Es ist am Anfang nicht ganz einfach, die Karten zu kriegen, um sein Deck vollständig zu machen, weil man braucht halt die ganzen Trainerkarten und so, damit das auch läuft.
Ja, da gibt's ja Möglichkeiten, dass man genau an diese Karten guckt. Man muss sich ja nicht Booster kaufen.
Man muss sich nicht alle Booster kaufen. Man kann sich die Karten ertauschen, was sehr beliebt ist. Viele haben vor allem von den Trainerkarten auch welche übrig. Man kann sich Tinboxen und Booster kaufen, in denen gezielt welche drin sind. Zum Beispiel Erforscher der Finsternis, da sind sehr viele gute Trainerkarten, starke Pokémon und so drin, die halt für Einsteiger gut sind. Professor Esche, um es mal zu nennen, N ist drin, an Pokémon auch Darkrai und sowas. Das wäre halt ein gutes Einstiegsset. Ist natürlich nicht das Einzige. Ja, Tinboxen. Wenn man weiß, welches Deck man spielen will, kann man sich die teuren Pokémon durch Tinboxen holen. Das wären zum Beispiel Rayquaza-X, Darkrai-X und so weiter. Und den Rest kann man sich eigentlich ertauschen. Also Themendeck kann auch nicht schaden, aber man wird schnell feststellen, dass man mit einem Themendeck auf Turnieren nicht viele Chancen hat und dass man das entsprechend umbauen sollte.
Ja, Cassie, willst du jetzt nochmal anfangen oder
hast du... Ich gehe da hin und hole mir wirklich mal so ein Heftchen. Das war total süß gemacht, also richtig knuffig.
Ich weiß nicht, ob es ist nicht nur ein Heftchen. Ich weiß nicht, wie es damals war, aber es ist eigentlich nur so eine faltbare Karte.
Ja, damals gab es diese faltbaren Karten, da waren dann diese 8 Felder drauf und dann hat man diesen Stempel.
Das sind 4 Reihen mit je 8 Feldern, man kann stempeln, man kann übrigens in der Liga tatsächlich auch mit einem DS spielen und dafür auch Stempel sammeln.
Genau, das habe ich auch gemacht, da hatte ich fast was ganz voll. Und es gibt ganz coole Preise zu gewinnen, unter anderem aufblasbare Pokebälle. So, das weiß ich.
Die gibt's nicht zwangsläufig in der Liga, also die werden vielleicht in einigen Ligen ausgegeben.
Als ich da 2-3 Mal da war, gab's den und ich habe auch so lange rumgebettelt, bis sie den als Preis rausgehauen haben,
aber
ich habe verloren.
Übrig, aber normalerweise gibt's halt Promokarten.
Da ich eh verloren habe, hat's mir nicht gebracht. Okay, ich habe mein Heftchen gefunden, das war in meinem Schrank. okay, du hast recht, eine ausfaltbare Karte von der Pokémon-Liga mit einem über eine Hürde springenden Raichu drauf. Ganz süß, so komisch glitzernd und...
Die ist ja noch gar nicht so alt, die ist ja von, welche...
Hardgold 2
Jahre oder so, ja. Hardgold
genau.
Die Pokathlon-Saison war das.
Oh. Kreuzchen, ich könnte, die machen da nur Kreuzchen drauf, man kann da selbst Kreuzchen drauf machen.
So tolle Pokéball-Stempel.
Ja, also ich mach bei mir auch Stempel drauf. Ich bin ja auch Ligaleiter in Koblenz, Schleichwerbung, Freitag 15 Uhr. ja. die anderen Ligatermine könnt ihr, wie gesagt, auf der Seite von Amigo, das ist der Distributor von Deutschland, also der in Deutschland alle Turniere organisiert und auch die Karten in Deutsch übersetzt und so. Ja, auf deren Seite könnt ihr das halt finden. www.amigo-spiele.de. Und ansonsten, wenn ihr irgendwo Fragen zur Liga habt, könnt ihr mich auch im Visa-Board anschreiben.
Kann ich irgendwas Cooles mit meiner Player-ID machen?
Ja, die Player-ID identifiziert dich halt auf Turnieren. Die brauchst du halt, um an Turnieren teilzunehmen. Die bekommst du auch in der Liga. Du kannst dich damit auch im Internet anmelden und entsprechend anschauen, auf welchen Turnieren du warst, wann du in der Liga warst, wie du abgeschnitten hast. Oh, und kannst lustige Minispiele mitmachen, kannst du Sammelkartenspiele online machen. Und alle möglichen Sachen ist tatsächlich so, dass es inzwischen alles verknüpft ist, wenn du in der Liga warst und in der Liga eingetragen wurdest mit deiner Player-ID. Kannst du dir in der Dream World ein besonderes Pokémon dafür runterladen und halt lauter so Sachen.
Okay, Leute, falls ihr mich stalken möchtet, ob ich auf dem nächsten Turnier bin, meine ID ist 798078.
So einfach geht das nicht mit dem Stalken.
Okay, schade. Also, ich werde eh nicht das.
Es ist schon so, dass man da, vor allem weil er sehr viele Kinder hat, ein gewisses Maß an Datenschutz hat und stalken kann man da eigentlich nur sich selbst.
Oh.
Ja, und halt die Leute, die sich die in der Rangliste sind. Es gibt ja diese tolle Rangliste mit den Championship Points, wo man sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren kann und da stehen halt auch die Leute drauf, die es eben geschafft haben.
Okay. Gut, das ist doch jetzt eigentlich ein super Punkt, um das Ganze zu beenden, oder? Sehe ich das richtig? Oder ist noch irgendwas unklar? Oder?
Meiner Seite aus nicht. Ne?
Ja, ich habe gehofft, das würdest du schon alles vorher wissen. Was ich erwähnen möchte, ist, dass man mit Pokémon-Karten schlechte Kartenhäuser bauen kann, weil wenn die umfallen und man die dann aufsammelt, dann schrammen die über den Tisch und dann verlieren die Farbe.
Die haben auch abgerundete Ecken, das ist nicht gut.
Ja. Schön, man sollte auch generell mit Höhlen spielen, damit die nicht.
Ich habe sogar Höhlen, die habe ich gewonnen auf diesem Weihnachtsturnier. Boah, ich bin toll.
Ja, es mindert auch den Wert einer Karte, wenn ein Knick drin ist für die Sammler jetzt.
Was aber total traurig ist, ist, dass bei diesen neuen Decks, da gibt es ja diese Papierverpackungen für, aber da passen die Karten nicht mit Höhlen rein.
Ja, aber du bekommst, wenn du einen Pre-Release mitspielst, was übrigens auch für Einsteiger gut ist, um neue Karten zu kriegen, bekommst du sogar, zumindest bei den deutschen Pre-Releases, eine Deckbox, wo die auch mit Hüllen reinpassen.
Ehrlich? Wo? Von wann ist das nächste?
Deutsche Pre-Releases sind tatsächlich schon nächste Woche für Plasmasturm am 27., 28. Auch in fast allen Läden, wo es Liga gibt.
Okay, wir wissen, was ich machen werde.
Gut, okay. Dann wollen wir das Ganze jetzt mal beenden, genau. Oder?
Ein herzliches Dankeschön nochmal an Imp.
Ja, kein Problem.
Okay, also sehr lieb, dass du da warst. Wir wären völlig aufgeschmissen ohne dich.
Verloren, nicht nur aufgeschmissen, komplett verloren wären wir gewesen. Ja, wir wissen selber nicht mehr, warum wir uns dieses Thema eigentlich rausgesucht haben.
Ja,
aber gut.
Dafür gibt's ja Leute zum Einladen.
Richtig, genau. Und da haben wir uns ja anscheinend den richtigen rausgesucht.
Auf jeden Fall.
Du darfst gerne noch ein bisschen Werbung machen, wenn du möchtest, jetzt zum Schluss. Für die Hörer, die bis hierher durchgehalten haben.
Ich habe ja schon Werbung gemacht für meine Liga und die wichtigen Termine habe ich auch angekündigt. Also, genau. Ja, was du noch sagen kann, aktuell laufen halt die Battle Roads, das sind halt auch kleinere Turniere zum Einsteigen, die halt auch in verschiedenen Orten stattfinden. Da könnt ihr auch gucken. Im Visa-Board gibt es zum Beispiel für Nordrhein-Westfalen eine Übersicht. Die Gesamtübersicht ist auch auf der Amigo-Seite. Und wer einfach mal Lust hat, ein Turnier mitzuspielen, ein eher kleineres Turnier, kann da ja mal vorbeischauen.
Boah, ja. Das war ein wunderschönes letztes Wort. Und ich würde sagen,
jetzt hast du es kaputt gemacht mit deinen letzten Worten.
Wer sich jetzt durch diesen Cast dazu verleitet fühlt, vielleicht mal das Sammelkartenspiel anzufangen, der kann sich gerne bei uns in den Kommentaren melden oder vielleicht auch bei Impagato im Visa-Board, falls er noch Fragen hat. Du wirst dich wahrscheinlich dann freuen, wenn deine Inbox zugespammt wird.
Ja, da habe ich dann so 20 neue Nachrichten. Oh.
Ja, damit musst
du rechnen. Wenn veröffentlicht?
Wenn Leute den Cast diesen Freitag.
Okay.
Wenn Leute den Cast gehört haben.
Freitag bin ich bei mir in der Liga. Wenn ich dann heimkomme, gucke ich mal, ob ich dazu sage.
Gut. Als dann nochmal herzlichen Dank, dass du mitgesprochen hast, dass du hier warst, dass du uns so toll unter die Arme gegriffen hast. Und Kess, ich würde sagen, wir verabschieden uns dann mal.
Genau, endgültig. Ich versuche es mal nicht weiter auszuzögern. Ich habe mal wieder gefailt.
Danke auch für die Moderation.
Hat doch sicher auch mal Spaß gemacht, nicht?
Klar.
Außerhalb der Liga den Leuten das Spiel mal näher zu bringen. Okay, gut, dann ja, das geht ja über die ganze Welt hier. Also dann, bis zum nächsten Mal und man hört sich wieder, ne? Ciao.
Genau. Yep. Tschüss.